Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Grüße gehen im ersten Schritt erstmal raus an die EBSCO Deutschland, die Association of Professional Staffing Companies, an den Thomas André Sola, der nämlich den Impuls gegeben hat, dass wir heute zu dritt zusammengefunden haben zu einem Thema, was ich bisher tatsächlich noch gar nicht in meinem Podcast besprochen habe, nämlich das Thema Managed Service Provider. Dafür durfte ich mir zwei Hochkaräter zum Thema einladen und das ist einmal der Christoph Sedelmeier, der sich gleich vorstellen wird, weil es sind so viele Titel, dass es jetzt hier wahrscheinlich hier schon eine Minute braucht, um diese aufzuzählen. Und der Robert Bujan, der CEO von Randstad Professional. Beiden erstmal ein herzliches Hallo in meinem Podcast.
Hallo Simone.
Hallo Simone.
Hallo, der erste war Christoph, der zweite war Rob. Das werden wir, glaube ich, über den Podcast hinweg kalibrieren. Ich würde euch vielleicht einfach mal bitten, dass ihr uns mal kurz abholt. Wer seid ihr und was ist auch euer Bezug zum Thema MSP? Christoph, vielleicht magst du mal anfangen.
Ja, Simone, wer bin ich? Christoph Sedelmeier, bin der Geschäftsführer der Priming, bin seit 18 Jahren im Ferchor-Konzern tätig. Habe verschiedene Rollen hier im Ferchor-Konzern durchlaufen und ja, 2018 habe ich die spannende Aufgabe bekommen, von der Ferchor-Gruppe diesen Neutral Managed Service Providing Unternehmen zu übernehmen, also sprich die Priming, habe das Unternehmen seit vielen Jahren jetzt weiterentwickelt, ja, und seit Anfang diesen Jahres bin ich auch COO der Ferchau-Gruppe geworden, der Ferchau GmbH, verantworte dort das internationale Geschäft von Ferchau, das Permanent Placement Geschäft von Ferchau, das Contracting Geschäft von Ferchau und jetzt vor kurzem, seit 1.7. bin ich auch noch Vorstandsvorsitzender der Top IT Services AG.
Gratulation dafür. Rob, vielleicht magst du uns kurz abholen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich gleich auf das Gespräch, auch insbesondere mit dir, Christopher. Ja, ich bin seit nicht ganz 18 Jahre wie Christopher, aber 17 Jahre tatsächlich in der Branche, also 2008 eingestiegen im Sales, angefangen im IT-Freelancing und bin durch unterschiedliche Stationen gegangen in der GULP. Die GULP gehört ja seit 2007 zur Randstad. Und konnte meine Karriere immer weiter ausbauen und aufbauen, hatte die ersten Berührungspunkte zu MSP in 2012, als wir damals unseren ersten DAX 40-Konzern gewinnen konnten in dem Umfeld und hatte eine Zwischenstation in 2020 bis 2022 in unser International Business, in der Enterprise Business und durfte dort internationale Teams leiten für MSP und RPO. Und bin jetzt offiziell seit heute CEO der Randstad Professional in Deutschland. Das ist, sag ich mal, die gesamte Firma, die alles einschließt von IT zu Life Sciences zu Engineering. Wir haben dort Contracting, Temp und Perm Business, aber wir haben auch eine Einheit, die sich um das sogenannte Mid-Market MSP, also das sind die nationalen MSP-Kunden dort in Deutschland, die nicht auf eine internationale Ebene skalieren. Dafür ist unser Randstad Sourceright-Konzern zuständig für das internationale MSP-Business. Soweit zu mir.
Ja, vielen Dank auch hier fürs Abholen und Gratulation übrigens auch zu dieser Entwicklung für dich, zum CEO von Randstad Professional. Magst du uns vielleicht gerade gleich mal abholen noch, Rob, das Thema MSP, Managed Service Provider. Was ist das eigentlich ganz genau und welche Begriffe kommen immer so im Dunstschweif? Also ich spreche zum Beispiel auch über das Thema Master Vendor und gibt es denn sonst andere Begrifflichkeiten, die wir in dem Zusammenhang irgendwie definieren sollten?
Ja, tatsächlich. Ich meine, das ist ein Modell, was, ich sag mal, in vielen Sachen ist Deutschland hinterher. Ja, so manchmal sogar eine Decade, sagt man so 10 Jahre. Tatsächlich in den 80ern schon. In USA hast du dieses Modell gesehen. Es ging ursprünglich darum, dass du als Managed Service Provider alle zwischengeschaltete Lieferanten, also viele Kunden haben einfach enorm viele Lieferanten im System und verlieren dadurch den Überblick über welche Lieferanten habe ich überhaupt bei mir, die zum Einsatz kommen. Wie ist die Pricing-Strategie, also Commercial-Strategie? Also habe ich da überhaupt ein gutes Pricing-Modell etabliert? Also kaufe ich bestmöglich ein? Und wie ist überhaupt die Rechtslage? Also wie sind die Verträge? Teilweise haben Konzerne Tausende von Lieferanten und verlieren dadurch den Überblick über auch Rechtssicherheit, weil sie unterschiedliche Verträge im Einsatz haben. Und ein Managed Service Provider, der Ansatz ist einfach, das zu konsolidieren, Compliance herzustellen, Rechtssicherheit herzustellen und natürlich auch eine Neutral Vendor Management Solution zu etablieren, also eine Technology, die auch hilft, diese Lieferanten zu steuern, zu koordinieren und ein, sage ich mal, ein faires, ein neutral, also ein rechtssicheres Compliant Liefer oder Bidding Modell, also Anfrage Management zu etablieren, so dass alle Lieferanten unter den gleichen Bedingungen fair und miteinander agieren können, also competitive Ansatz, so dass die Lieferanten Fairness haben, aber der Kunde am Ende auch den bestmöglichen Kandidaten zum bestmöglichen Preis bekommt. Ja, und das ist so die Idee, die schon vor über, ja, mittlerweile kann man schon sagen, 40 Jahren entstanden ist. Und das Ganze entwickelt sich immer weiter. Und Simone, du hast zum Beispiel einen Begriff Master Vendor angesprochen. Und da sehe ich in Deutschland, dass diese Begrifflichkeiten Managed Service Provider, Total Talent Management, Master Vendor, Co-Lieferantensteuerung, also das wird immer gerne mal durcheinander geworfen. Und ich höre immer am Markt, ja, wir haben doch dort ein MSP, aber das ist kein MSP, weil dort ein anderer Ansatz gefahren wird mit beispielsweise im Master-Vendor-Bereich natürlich der Ansatz, ich bin der Hauptlieferant an erster Stelle und sichere die Belieferung meines Kunden. Und erst wenn ich das nicht kann, hole ich Co-Lieferanten oder Tier-2-Lieferanten hinzu. Aber der Ansatz zwischen ich versuche bestmöglich zu liefern oder alles zu liefern versus ein Neutral Vendor MSP sind natürlich zwei völlig verschiedene Ansätze und hat auch zwei völlig unterschiedliche Hintergründe zu dem Produkt.
Das macht Sinn. Total schön, dass du da schon mal Klarheit reingebracht hast. Also Master Vendor, Managed Service Provider. Ich glaube, viele nehmen das auch in der Fläche als gleiche Dienstleistung wahr und dieses Geschmäckle, was halt der Master Vendor hat, ist ja kein Geschmäckle, ist ja offensichtlich, dass er erstmal selber versucht zu liefern. Das wird oft auch auf den MSP übergeschrieben, weswegen dann oftmals so auch die Frage entsteht, ist denn eigentlich MSP tatsächlich wirklich neutral oder strebt man das an? Aber unter der Hand sieht es dann doch nochmal anders aus. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf gucken. Du hast ja jetzt noch andere Begrifflichkeiten erwähnt in dem Zusammenhang, also Co-Lieferanten, Status oder Pool, oder ich weiß nicht, wie du es ganz genau genannt hattest, und auch das Thema Talent Acquisition, Dienstleistungen. Gibt es jetzt da noch irgendeinen dritten oder vierten Begriff, den wir wissen müssten, um jetzt nicht alles in einen Topf zu werfen, was aber eigentlich unterschiedlicher Definition bedarf?
Nein, ich würde nur das Thema Total Talent Solutions, vielleicht, was ich angesprochen habe, weil das ist, sage ich mal, die Entwicklung Richtung, also was wir sehen, also auch insbesondere in North America, auch in UK, sind die MSPs zweite, dritte Generation in der Entwicklungsphase dahingehend, dass sie sagen, okay, als Managed Service Provider haben wir typischerweise das Thema Contingent im Einsatz, also alles, was flexibel ist, steuern wir unter dem MSP. Aber es gibt eine Bewegung hinzu, auch sogenannte RPOs, also manche Kunden haben MSPs auf der einen Seite für ihre flexiblen also Workforce Solutions und dann auf der anderen Seite haben die natürlich auch RPO im Einsatz, das heißt Recruitment Process Outsourcing, also ich source mein internes Recruiting heraus an einen Lieferanten und das versuchen oder das kombinieren manche Kunden jetzt mittlerweile in ein Programm zu sagen, ich suche einen Total Talent Solutions Provider, der mein MSP auf der einen Seite steuert, auf der anderen Seite das RPO, also das wirklich integriert miteinander. Und was noch hinzukommt, ist das Thema SOW, also das sogenannte das Werkvertragsgeschäft, also wirklich größere strategische Lieferanten, die Gewerke dann auch anbieten. Das ist bei manchen Einkäufern auch bis zu 80% des Gesamtumsatzes, was dort fließt. Und das alles unter einem Total Talent Solutions Produkt zu bekommen, das ist natürlich ich würde behaupten, eine Handvoll von Kunden, die das weltweit schon können und tun. Aber das ist die Entwicklung, was wir sehen in den kommenden Jahren, alles unter einer Hand zu führen.
Christoph, was magst du ergänzen?
Ja, Rob hat das ganz gut zusammengefasst. Ich möchte das Thema Master-Vendor-Differenzierung zum MSP noch ein bisschen schärfen. Meine Erfahrung aus dem Markt und vielen, vielen Jahren ist, dass gerade viele Zeitarbeitsunternehmen aus dem Blickwinkel heraus, den größten Kuchen beim Kunden zu bekommen, sich entscheiden, ein Master-Vendor Segment zu eröffnen. Ja, das heißt, den größten Anteil des Kuchens vom Kunden zu bekommen. Und das ist natürlich eine sehr Lieferanten, ein sehr starker Lieferantenblickwinkel auf einen Kunden. Natürlich bekommt der Kunde darüber gewisse Preisvorteile, indem man dem Kunden da eben auch verkauft, günstiger an die Ressourcen zu kommen und dementsprechend auch an weitere Lieferanten zu kommen, gemanagt halt von diesem Master-Vendor. Der MSP-Ansatz, so wie ich ihn sehe, auch viele im Markt ihn sehen, hat eine andere Perspektive. Also man wechselt dort den Tisch. Man ist nicht mehr Lieferant, sondern man ist aus meinem Blickwinkel der Berater des Kunden, der Berater, die verlängerte Werkbank der Einkaufsabteilung, die verlängerte Werkbank der HR-Abteilung, auch die verlängerte Werkbank der Legal-Abteilung, um für den Kunden das beste Setting zu bekommen, wo man auch sich unterhält, wie sind die internen Prozesse eines Kunden überhaupt zu einer externen Ressource zu kommen? Welche Genehmigungsverfahren Prozesse gibt es im Unternehmen? Welche Steps muss so eine Anfrage durchlaufen, um überhaupt ausgeschrieben zu werden? Zudem hat man im Bereich der, also haben wir im Bereich der MSP-Thematik auch einen ganz, ganz starken Tech-Ansatz, also eine starke Integration von Vendor-Management-Systemen beim Kunden, um auch interne Genehmigungen zu machen, um auch zum Beispiel auch in der Zeitarbeit, in der Arbeitnehmerbelastung, die Betriebsratsgenehmigung über so ein Vendor-Management-System abzubilden und natürlich auch ein perfektes Lieferantennetzwerk zu bauen, auch zu entwickeln, wo sich jeder Lieferant auch als First-Tier-Lieferant einordnen kann und auch nicht das Gefühl hat, hinter einem Master-Vendor nur das besetzen zu dürfen, was der Master-Vendor selbst nicht kann, sondern eben voll praktisch in der Delivery mit dabei zu sein. Das ist meine Wahrnehmung und mein Blickwinkel auf den Unterschied zwischen Master-Vendor und MSP.
Nun sind ja doch MSP-Anbieter oftmals, sage ich mal, Tochterfirmen oder Sparten von großen Personaldienstleistungsunternehmen, muss man ja sagen. Ist ja bei Randstad so und gehört ja jetzt auch zu Ferchau. Deswegen wirft sich ja schon die Frage auf, dessen kann man sich nicht erwehren, wie neutral der MSP tatsächlich ist, also wie sehr sagt er sich tatsächlich auch von den anderen Unternehmenstöchtern los? Inwieweit gibt es da nicht vielleicht auch ja Bestrebungen, einen MSP-Status für sich zu nutzen, um die Anteile der eigenen Unternehmen auch irgendwo auszubauen? Das ist natürlich jetzt eine heikle Frage. Möglicherweise kann man auch immer nur über andere sprechen, aber ich meine, ich muss den Elefant im Raum ansprechen. Deswegen die Frage an euch beide, und ich weiß nicht, wer als erstes antworten möchte, aber wie neutral kann ein MSP wirklich sein?
Also ich kann da gerne antworten, weil ich bin ein Verfechter der Neutralität. Die Sache ist ja immer, wie setzt man ein MSP-Projekt auf? Welche Ressourcen braucht man dafür? Und wie soll das Ganze finanziert werden? Da gibt es verschiedene Delivery-Modelle. Das eine heißt, dass die MSP-Fee sehr, sehr günstig ist Richtung Kunde. Man aber dann konzernintern eine Querfinanzierung erwirken will über diesen großen Kuchenanteil, den ich vorher gerade eben beschrieben habe, in der Diversifizierung oder in der Differenzierung zwischen Master Vendor und MSP, wo man über die Eigenbelieferung natürlich eine Querfinanzierung hinbekommt, um auch dieses MSP-Team, die Software und alles drumherum zu finanzieren. Bei uns im Konzern der Ferchau-Gruppe ist es aber strikt getrennt. Das heißt, die Priming, die ja MSP macht und Neutral MSP, im Neutral MSP agiert, ist eine Company, die mit Chinese Wall arbeitet, die auch einen eigenen BABer hat und dementsprechend, also Betriebsabrechnungsbogen, und sich selbst finanzieren muss und eine konzerninterne Verrechnung und Subvention in unserem Konzern verboten ist. Bedeutet, die Priming muss wirklich als wirtschaftlich eigenständiges Unternehmen dastehen und muss natürlich auch die Projekte so konfigurieren und managen, dass sie neutral am Markt agieren können. Und wir zeigen unserem Kunden auch sehr transparent mit Open-Book-Kalkulationen, das auf, wie wir hier dieses Projekt berechnen und sage ich mal, auch konfigurieren. Wir zeigen ihm auch, welche Softwarekosten entstehen. Und wir zeigen ihm und wir geben ihm natürlich auch einen vollen Einblick in das Vendor-Management-System, dass der Kunde auch jederzeit sieht, dass das 100% transparent und neutral stattfindet.
Aber dann sagst du, Christoph, sorry, ich muss mal zwischengrätschen,
Gerne.
aber dann sagst du, da über diese zwei Pricing-Ansätze, dass es tatsächlich Unternehmen am Markt gibt, die zwar MSP draufschreiben, hintenrum aber eigentlich Master-Vendor sind?
Ja, und das machen wir ja auch in einer Ferchau und in einer Top-IT, weil das ist ja der Ansatz zu sagen, lieber Kunde, wir machen es dir günstig, aber du weißt, wir liefern auch mit. Und es ist auch komplett fair und absolut legitim. Wenn ich aber sage, nein, Kunde, wir gucken, dass das Ganze neutral für dich stattfindet und eben deine komplette Lieferantenbasis gleichwertig behandelt werden soll. Also du jeden Lieferanten in der Full Delivery haben möchtest, auch ganz schnell zu liefern, dann solltest du einen MSP der neutralen Variante wählen. Aber sei dir auch sicher, ich zeige dir, wie sich dieses System finanziert und auch die Priming ist kein Wohlfahrtsunternehmen. Das heißt, das muss ich natürlich rechnen.
Rob?
Ja, Simone, du hast gesagt, Elephant in the Room. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, warum wir auch hier zu dritt sprechen. Christopher und ich, ja, wir schätzen ja diese Offenheit gegenseitig. Das, was Christopher beschreibt, ist zum einen auch unter rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben, ja, in Deutschland. Also, wenn du nicht diese sogenannte Chinese Walls in einem MSP-Ansatz versus deine eigene Belieferung sicherstellst. Und du bist ja im MSP-Segment so aufgestellt, dass du natürlich Mitbewerberdaten auch bekommst, ne? Also in dem Moment, wo ich Lieferanten konsolidiere und steuere, sehe ich ja gewisse Preise, ich sehe vertragliche Inhalte. Also all das muss natürlich unter rechtlichen Rahmenbedingungen sichergestellt sein. Das ist Fakt. Also tust du das nicht, bekommst du wirklich rechtliche Probleme. Das, was ich unter Neutralität verstehe, ist immer der Ansatz, unter welchen Intentionen gründe ich ein MSP-Einheit, ja, als Staffing Company. Und da bin ich einfach der Meinung, und das ist, glaube ich, auch aus dem Podcast entstanden, mit Absco, mit Thomas, ist, dass tatsächlich viele Staffing Companies sagen, okay, wenn ich jetzt aber hier meine gesamten mein Netzwerk an Kunden und die Kundenwünsche natürlich, die sagen, ich möchte in Richtung MSP gehen, also ich habe hier ein Problem, ich brauche einen MSP, der mir hilft in meiner Lieferantensteuerung, dann natürlich diese Kontakte zu nutzen und auch entsprechend mit einer MSP-Angebot oder Einsatz dann zu untermauern. Und was ich auch sehe und auch gerade tatsächlich diese Woche, also auch waren wir Mitbewerb gegenüber einem MSP, kam das Feedback Kopf an Kopf Rennen. Beide waren qualitativ wirklich auf gleichen Niveau, auch vom Pricing. Aber der Vorstand von dem Kunden kennt den Vorstand von dem Staffing, von der Staffing-Firma, und das war ausschlaggebend dann für den, für die Zusage, oder für die Absage gegenüber uns. Und das ist das, was ich meine im Sinne von Networking und im Hintergrund Neutralität, also Neutralität im rechtlichen Sinne, ja. Aber du nutzt natürlich die Kontakte als Staffing-Firma, um solche MSPs zu implementieren. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so drauf blicke, wo MSPs auch in welche Richtung zumindest international sich entwickeln, dann sieht man da sieht man diesen Total Talent Solution Ansatz, Simone, wovon ich gesprochen habe. Man sieht auch natürlich auch dieses Thema, also es gibt KI-gestützte MSPs, ne? Also Kunden wollen immer mehr Predictive Analytics, also Automatisierung. Das heißt, die wollen bestmöglich mit dem MSP in ihre Workforce Planning sehen nächstes Jahr. Wo habe ich Lücken und wie fülle ich diese Lücken? Weil das sind Skills, die dann rar sind oder sehr, sehr schwierig sind. Die wollen von dem MSP natürlich wissen, kann ich die jetzt in München nächstes Jahr staffen oder habe ich so einen riesen Mitbewerb in München gegenüber anderen Firmen, dass ich die vielleicht an einer anderen Location ziehen kann mit dem MSP. Und dann hängt noch natürlich das Thema DE&Y, also Diversity, das kommt noch dazu. Und oben drüber ist das Thema Direct Sourcing. Also viele Kunden entwickeln sich immer mehr in Richtung, ich brauche von dem MSP auch einen Direct Sourcing-Ansatz. Und das heißt, diese Unternehmen bauen eigene Talentpools auf. Also die nutzen zum Beispiel ihr Employer, also nehmen jetzt einfach mal rein hypothetisch BMW. BMW nutzt dann natürlich die Marke, um eigene Talentpools aufzubauen mit dem MSP. Also der MSP geht mit BMW als Marke raus und baut dann Talent-Tools auf. Und diese Talentpools nutzt der MSP, um einfach für BMW besser einzustellen oder einzukaufen. Und das ist natürlich ein direkter Mitbewerb von klassischen Staffing-Firmen, die in dem MSP-Konstrukt sind. Und da sehe ich diese Entwicklung, dass Direct Sourcing immer mehr gewünscht ist, weil Talente immer schwieriger werden zu finden. Und unter dem rechtlichen Aspekt compliant, also compliant ist das in dem Fall, weil der Kunde sagt dem MSP, pass auf, das darfst du für mich machen. Und das ist dann nicht ein direkter Mitbewerb zu anderen Lieferanten, sondern das ist eine Direct Sourcing-Strategie. Und das ist alles unter rechtlichen Rahmenbedingungen compliant. Die Frage ist immer Neutralität in den Köpfen der Staffing-Provider. Also wie neutral bin ich im Einsatz mit einem MSP? Das ist immer die Frage, die ich stelle im direkten Mitbewerbsvergleich.
Jetzt ist ja, weil ich gucke ja jetzt auf die Sache und auf die Diskussion ja auch so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft des Personalberaters, des Personalvermittlers heraus. Und da gibt es natürlich einige Bedenken, ne? Die Bedenken sind ja auch immer, habe ich überhaupt eine reale Chance mit meinen Profilen? Kommen die überhaupt zum Kunden durch? Wenn ich jetzt hier die Daten rüberschicke, landen die unter Umständen im Pool vom Kunden oder im Pool vom MSP-Master Vendor, je nachdem, ne, wie man sich auch nach außen hin und nach innen hin definiert. Also das sind ja alles so Risiken, die man versucht abzuschätzen, Fragestellungen, die man hat. Deswegen da kurz nochmal Bezug nehmend auf das, was Christoph vorhin sagte, wenn ich jetzt nicht davon ausgehen kann, per se, wenn MSP draufsteht, ist auch Neutralität drin. Dann ist ja, also für den Kunden ist es transparenter, weil da offensichtlich ja auch Anbieter ihr Pricing offenlegen und jetzt auch die Priming da sehr, sehr transparent ist. Aber wie kann ich denn jetzt als Personaldienstleister, der durch ein MSP liefern soll, herausfinden, ob das jetzt wirklich ein neutraler MSP ist oder ob MSP draufsteht, aber am Ende doch ja, Strategie, Taktik und meine eigenen Profile sozusagen der MSP, der Tochter sozusagen, wo die MSP auch drin ist, dann doch einen Vorrang geben. Also wie kann ich da herausfinden, ob ich vertrauen kann oder ob ich da vielleicht auch taktieren muss und sagen muss, nee, da liefere ich nicht. Weiß nicht, wer antworten möchte.
Ich kann gerne antworten. Wie möchte ich das sagen? Die Transparenz und auch die Technologie, die man hier verwendet, ist da ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium. Man muss natürlich auch betrachten, wer bekommt diese Profile? Bekommt diese Profile in Master Vendor? Bekommt diese Profile in MSP-Unternehmen? Und welche Verantwortung und was darf so ein Mitarbeiter im MSP entscheiden? Also meistens ist es ja so, dass der MSP ein Shortlisting produziert. Also die besten fünf, die besten zehn Profile für eine spezielle Anfrage. Und da kommt es ganz, ganz darauf und entscheidend darauf an, dass der Kunde auch seine Kontrollfunktion wirklich wahrnimmt, die wir ihm über ein Vendor-Management-System geben, um auch zu zeigen, guck, wir entscheiden nach den klar definierten SLAs und Entscheidungskriterien, die wir mit dir, Kunde, geschlossen haben. Zum einen, wie sehr passt denn skillbasiert dieses Profil zur ursprünglichen Anfrage? Wie sehr passt dieses Profil zu den Elementen, die uns der Ansprechpartner zwischen den Zeilen mitgegeben hat? Weil wir sind ja die verlängerte Werkbank. Und wie passt das Profil auch preislich gemäß dem Rahmenvertrag und den Anforderungen, die der Kundenansprechpartner uns benannt hat, so rein, dass er sagt, das Profil interessiert mich, um den Kandidaten, die Kandidatin kennenzulernen. Das ist hier unsere Aufgabe, das sicherzustellen. Und von dem her, wie gesagt, über Technologie kriegt man absolute Transparenz. Wir arbeiten hier mit Vendor-Management-Systemen, um auch diese Transparenz immer hundertprozentig zu gewährleisten.
Ja gut, du sprichst ja jetzt von der Prime Inc., aber man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder genauso arbeitet wie ihr. Deswegen die Frage, wie kann jemand, der von extern als Dienstleister mit einem MSP zusammenarbeitet, beurteilen, ob das alles fair und neutral abgeht?
Da würde ich gerne mal anschließen, weil das ist, was Christoph darstellt, ist auch in unserem MSP natürlich, aber auch in anderen wichtig, dass du einen Lieferanten, wenn du von Lieferantenmanagement und Steuerung sprichst, dann ist es auch so, dass die ganzen Daten, die du sammelst im Mitbewerb, also wann wird dein CV hochgeladen, wann wird eine Rückfrage gestellt zu einem Ansatz, also zu einer Anfrage. Und diese ganzen Daten werden so gesammelt und auch in ein Benchmark-Verfahren dargelegt gegenüber den Lieferanten, dass Lieferanten in ihre Performance-Management-Reviews sehen können, auf wie viele Anfragen habe ich geliefert, wie schnell war ich, wie war meine Qualität, wie war mein Pricing. Und wenn das alles immer, und das finde ich immer eminent wichtig, so dargestellt wird, dass Lieferanten auch die Chance haben, sich zu entwickeln bei dem Kunden. Ne? Also es geht ja wirklich darum, wie viel Prozent kriege ich von diesem Kuchen beim Kunden? Bin ich gut genug und biete ich auch etwas Attraktives an? Also sei es Nischen, Skill-Bereiche oder eher Mainstream in Volumen, aber zu einem sehr guten Pricing, dann kann ich mich auch entwickeln. Habe ich das Gefühl, dass ich da nicht weiterkomme, also dass da kein ernsthaftes Interesse da ist mit dem Lieferanten oder ich als Lieferant mit dem MSP, ich bekomme kein Feedback zu meiner Performance und ich bekomme auch keine Unterstützung, wie ich meine Performance verbessern kann. Also wenn ich diese authentische, offene, transparente Kommunikation zu dem MSP nicht habe, kann ich davon ausgehen, dass das auch nichts wird. Also dann würde ich auch empfehlen, meine Zeit und meine Energie woanders zu investieren. Aber wenn ich das habe mit dem MSP, dann kann das auch gut werden. Dann ist es auch möglich, unter einem MSP auch sein Umsatzvolumen zu steigern.
Was habt ihr denn sonst noch an Tipps? Oder vielleicht mal Frage vorab. Ihr wart ja, glaube ich, selber auch beide in vermittelnden Positionen, so ganz damals, als so eure Karriere auch im Bereich der Personaldienstleistung angefangen hat, oder? Kurze Antwort, Rob und Christoph.
Definitiv. Ja.
Ja. Wie habt ihr denn damals den Umgang mit MSPs erlebt?
Ach,
Christoph, vielleicht magst du
ja,
anfangen.
mich hat's genervt, ganz ehrlich. Ja, ich habe mir gedacht, warum will dieser Kunde jetzt ein MSP haben? Ja, ich bin doch toll. Ich mache doch alles super hier bei dem Kunden. Ich liefere genauso, wie er es will. Ich habe die Verbindung, die Relationship. Und ja, und dann habe ich natürlich immer das Gefühl gehabt, der Kunde will ja gar kein MSP und das habe ich auch intern in unserer Company immer verkauft. Ja, man könnte mit dem Kunden zwar mal über ein MSP sprechen, aber der will das gar nicht. 3, 4 Monate später kam dann die Meldung, es wird ein MSP eingeführt, wo ich mir gedacht habe, what? Warum das denn bitte? Und wo ich dann in die Verantwortung kam, in der Priming dieses MSP-Geschäft zu übernehmen, hatte ich ehrlich gesagt ursprünglich keine Ahnung davon, was es überhaupt bedeutet, MSPs zu machen. Und ich habe dann erst verstanden, warum der Kunde das eigentlich macht, weil er Transparenz möchte, weil er gar keinen Überblick hat, welche Leute gibt es denn bei uns überhaupt, wer läuft da rein, wer läuft raus, wo entstehen Ressourcen und ja, auch das Ganze gemanagt haben möchte. Also, und von dem her, ja, dieser Blick über den Tellerrand und auch die Seite des Tisches zu wechseln, hat meinen Horizont brutal eröffnet und auch den Sinn erkannt, warum das absolut gut ist.
Bob, wie fandst du das damals?
Ja, ich fand es auch nervig am Anfang, also anzurufen und dann darauf hingewiesen zu werden, naja, bitte hier nicht mehr Akquise machen, sondern bitte direkt bei dem MSP melden. Und es war so parallel aufwachsen, ne? Weil ich bin ja 2008 eingestiegen und dann 2012 die ersten Berührungen schon zur MSP gehabt, also das selbst zu verkaufen, ne? Als Unternehmen. Und deswegen habe ich beide Seiten des Tisches dann relativ früh verstanden und auch die Intention dahinter und die Vorteile. Aber trotzdem war ich im Herzen Vertriebler und war 2012 Teamleiter und hatte auch eine Vertriebsmannschaft und habe immer gesagt, muss einfach sagen, frecherweise, geht einfach rein, macht Vertrieb, geht ans Limit, schau mal, wie weit wir kommen. Und dann gab es Drohungen, gelbe Karte, rote Karte, dann fliegst du raus für 6 Monate oder für immer. Ich bin immer mit dem Team ans Limit gegangen, um einfach zu testen, okay, wie etabliert ist ein MSP, wie ernst ist das? Aber wie gesagt, das ist immer eine Frage der Perspektive, um einfach bei Kunden reinzukommen. Und bei manchen Kunden haben wir auch, wie Christopher dargestellt hat, eine gute Dienstleistung gebracht und plötzlich heißt es, okay, die musst du jetzt einstellen, weil da ist jetzt ein MSP. Also du musst dich da einfach zurechtfinden und es ist immer wichtig, die Beziehung zum Kunden aufrechtzuerhalten, wenn du sehr, sehr gut etabliert bist und dann mit dem MSP eine gemeinsame Zusammenarbeit findest, um diese gute Zusammenarbeit oder die gute Dienstleistung, die du erbracht hast, auch weiterhin zu bringen unter einem MSP halt dann. Das war so meine Lernphase. Die hat aber nicht immer funktioniert. Es gab auch MSPs, da wurdest du einfach ausgefasst und hast keine Möglichkeit, also dein Umsatz ist dann wirklich in Millionenhöhe auf Null gefahren worden und da kann man einfach nur sagen, okay, it is what it is, dann einfach Fokus auf andere Kunden, wo du deine Dienstleistungen und deinen Added Value dann woanders bringen kannst. Dann ist das einfach so.
Ja, das, was ja häufiger auch als Nachteil empfunden wird, bei der Zusammenarbeit mit MSPs, ist einfach, dass ja, so ein bisschen auch der Kontrollverlust, ne? Man hat keinen Zugriff mehr auf die Fachbereiche. Man kann im Zweifelsfall nicht einfach nur mal schnell nochmal nachqualifizieren. Was wird denn wirklich gebraucht? Feedback ist vielleicht auch nicht in der Form, wie man sich das wünscht. Rückmeldungen lassen eine Zeit lang auf sich warten. Auch die Art und Weise, wie ich dann die Anfragen bekomme, übers System, ja, und dann in der Hoffnung, dass die Informationen gut sind. Was sind dann so Hinweise und Tipps, die ihr geben könnt an Berater, die einfach am Kunden festhalten möchten, der jetzt ein MSP etabliert hat, wie kann man mit MSPs trotzdem gut zusammenarbeiten?
Ich möchte mal behaupten, dass ein MSP auch so zu sehen ist wie der neue Kunde des Staffing-Unternehmens. Und im Endeffekt geht es halt darum, dass man hier auch einen engen Kontakt pflegen muss zum MSP, da er eben ganz andere Möglichkeiten und Mechanismen hat, Feedbacks einzufordern und auch zu eröffnen, wo wird in Zukunft was gehen, bei welchem Ansprechpartner, weil man eben oder in welcher Abteilung, in welchen Segmenten, weil man als MSP eben auch in der strategischen Personalplanung des Kunden mit dabei ist. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man keinen Kontakt mehr zum Kunden hat, sondern man ist ja, man hat einfach ein spezialisiertes Unternehmen dazwischen geschaltet, die den Kontakt zum Kunden hat, aber auch die internen Prozesse versteht und auch den internen Zugriff hat auf die Kalender der Ansprechpartner, auf die Ressourcen, hier auch Feedback zu geben. Und es ist im tiefsten Interesse eines jeden MSPs, schnell zu beliefern. Also hier, dass kein Feedback kommt, geht gar nicht. Aber stell dir mal vor, gerade in der jetzigen Zeit, wo es wirtschaftlich ein bisschen schwieriger ist, wo kein MSP im Einsatz ist, was glaubst du, wie viel Recruiter, wie viel Staffing Companies, wie viel Ansprechpartner versuchen aktuell Kundenansprechpartner zu erreichen, um Geschäft zu machen. Kannst du dir vorstellen, wie aufwendig das ist, die abzuwehren, weil jeder will ja gerade wirklich den Deal machen. Und hier schafft der Kunde halt einfach eine brutale Erleichterung, indem er jemanden dazwischen schaltet, der sich eben um die Bedarfe kümmert, auch die Optionen öffnet und dann auch schnell mit den Staffing-Unternehmen, die angeschlossen sind, schnell zu liefern.
Rob?
Ja, ich würde noch ergänzen, beziehungsweise auch untermauern. Also ein Fachbereichsansprechpartner, sagen wir jetzt in der IT, wurde mal statistisch bemessen, dass dieser knapp 25% ihrer Zeit tatsächlich nur für Anrufe also einnimmt. Das heißt, sagen wir mal, ein Arbeitstag, das wären jetzt 20%, ein Arbeitstag in der Woche, wo diese Person dann nun damit verbringt, zu koordinieren oder Anrufe entgegenzunehmen und Projekte zu erklären oder Bedarfe. Und das ist natürlich für Konzerne, wenn man das hochrechnet, eine extreme Entlastung. Wenn du einen MSP etablierst, der auch dann diese ganze Koordination übernimmt und auch wirklich qualitativ gute Arbeit leistet, indem dieser MSP alle relevanten, projektrelevanten Daten erfasst für die Anfrage, so dass die Lieferanten auch wirklich ein gutes Verständnis haben für diese Anfrage und auch wirklich gut liefern können. Mein Tipp, Simone, weil das war die Frage an Berater, ist tatsächlich diese Beziehung zu dem MSP zu suchen, sich zusammenzusetzen, ein persönliches Meeting und dann wirklich die Top-Prioritäten oder die Top-USPs von mir als Berater darzulegen, zu sagen, pass auf, es gibt vielleicht 8 Bereiche bei diesem Kunden, wo ich liefern könnte, aber ich möchte mich auf diese 3 Bereiche fokussieren, weil das ist wirklich meine Kernkompetenz. Sagen wir mal, das wäre jetzt Finance und Accounting und IT und ich möchte mich wirklich darauf konzentrieren. Das heißt, diese 2 Slots, bitte nehmt mich auf und das ist mein Price, mein Added Value und lasst uns gemeinsam Volumen aufbauen. Was ist die Erwartungshaltung an mich und in der Zusammenarbeit und was ist meine Erwartungshaltung an dich als MSP und lass uns da gemeinsam Check-ins machen, um einfach zu schauen, kommen wir da immer besser zusammen zueinander. Also das wäre meine dringende Empfehlung an jeden Berater, mit dem MSP in den Austausch zu gehen.
Ich habe noch ein Thema bezüglich der Zusammenarbeit mit MSP-Unternehmen aus dem Staffing-Blickwinkel. Man muss natürlich gucken, dass man die Delivery anpasst. Also gerade wenn ein MSP mit im Spiel ist, dann wird die Delivery sehr, sehr schnell. Also gerade bei Kunden, wo eben der Vertrieb vor Ort von Staffing-Unternehmen nicht gern gesehen ist, oder teilweise sogar auch unterbunden ist, ist es aber wichtig, sein Recruiting im Unternehmen so konditioniert zu haben, um auch wirklich schnell liefern zu können. Wir haben oft in MSP-Projekten die Situation, dass wir auch bei schwierigen Profilen innerhalb 3, 4 oder 5 Stunden von jedem Dienstleister 2, 3 gute Profile haben. Und genau die, die das leisten können, sind auch die Gewinner in MSP-Projekten. Also man muss das Recruiting so vorkonditioniert haben, um auch schnell zu beliefern. Übrigens, der Kunde mag ja auch diese Schnelligkeit, um dann auch besetzen zu können. Und das ist oft ein Mindchange in Unternehmen oder in Staffing-Companies gewesen, zu sagen, puh, da ist jetzt ein MSP im Einsatz und ich habe eine Anfrage bekommen. Und einen Tag später ist die schon wieder zu. Da wird doch gemauschelt. Nein, eben nicht. Weil es gibt Unternehmen, Staffing-Firmen, die haben die Delivery des Recruiting so vorkonditioniert und haben eben keinen Vertrieb mehr auf diesem Kunden sitzen, weil es ist ja, er darf ja keinen Vertrieb machen. Er wird auch seine KPIs nicht erfüllen können, vertriebliche KPIs. Aber die haben das Recruiting so vorkonditioniert, eben schnellstens perfekte Profile zu liefern. Und das wollen wir im MSP haben.
Also das macht natürlich Sinn. Die Frage ist jetzt wirklich, wenn es wirklich schwierige Profile sind. Also entweder der Lieferant hat sich dann auf diese Art von Profilen spezialisiert und hat die irgendwo parat, weil innerhalb von 3, 4, 5 Stunden, ich denke jetzt mal an Perm, ne? Contracting ist vielleicht noch mal was anderes, das dann, sage ich mal, wirklich abzubilden. Da fehlt mir gerade die Vorstellungskraft, wie ich mein Recruiting konditionieren kann, weil wenn es Spezialistenprofile sind, die sind schwierig zu finden. Was kann man dann im Recruiting machen, um dann trotzdem innerhalb von 3 bis 5 Stunden oder aber sehr, sehr zügig liefern zu können? Weil du musst ja trotzdem den Search anstrengen, du musst die
Absolut.
Leute ja erstmal ansprechen, etc.
Also ich sprach jetzt da auch von Contracting und von Temp. Ja,
Okay,
da
ja.
ist das, da ist es wichtig. Contracting und Temp. Natürlich im Bereich Perm, also wie wir sagen, im Konzern Direct oder dann auch RPO-Modelle, da geht das natürlich nicht so schnell, weil da geht es ja auch viel um die Person, um wer passt wo wie rein. Firmenkultur gibt's und so weiter. Da habe ich mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt.
Nee, gar nicht. Ich glaube, das sind einfach ergänzende Informationen, die jetzt einfach nochmal wichtig waren, ne? Weil ja doch man in unterschiedlichen Vertragsformen dann unterwegs ist. Aber das ist grundsätzlich ja spannend. Ich weiß nicht, habt ihr Zahlen parat, wie der MSP-Anteil sich in Deutschland entwickelt? Wie viele Unternehmen prozentual jetzt MSPs einschalten und wie die Entwicklung der letzten Jahre war?
Ich kann es mal international betrachten. Also es gibt ja diese SIA, die Staffing Industry Analysts, und die haben Zahlen rausgebracht, dass bei internationalen Unternehmen 78% der Enterprise-Kunden, also größer 2.000, 3.000 Mitarbeiter, ein VMS-System einsetzen, also ein spezialisiertes Software-System, um das Thema External Workforce zu steuern. 68% der Unternehmen, international gesehen, setzen auch ein MSP-Unternehmen ein. Deswegen sind die internationalen MSP-Unternehmen auch so riesengroß. Und die sehen in Deutschland einen weißen Fleck, weil das ist in Deutschland absolut unterrepräsentiert. Ich möchte mal behaupten, die Unternehmen, die in Deutschland MSP einsetzen, ist entweder im einstelligen Prozentsatz oder im niedrigen zweistelligen Prozentsatz. Also da gibt es ganz, ganz viel Potenzial im deutschen Markt. Und das Problem, was wir jetzt auch erleben, ist, dass viele Firmen gerade international aus Amerika, aus UK versuchen, den deutschen Markt zu spülen und sagen, da kann man noch MSP machen. Das Ehrliche ist aber, der deutsche Arbeitsmarkt, die deutschen Gesetze, das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und gerade auch das Thema Scheinselbstständigkeit mit Freelancern ist ein sehr besonderes in Deutschland und ich kenne keinen international großen MSP-Dienstleister, der keine deutschen Wurzeln oder auch eine echte deutsche DNA hat, der es in Deutschland wirklich geschafft hat.
Da sprichst du jetzt schon ein Thema an, weil das kann ja auch Geschäftsmodell sein. Also wenn man jetzt gerade auch überlegt, wie kann ich im Bereich der Personaldienstleistung im weitesten Sinne mein Portfolio auch erweitern, welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es für mein Unternehmen, dann kann man sicherlich auch ins Thema MSP denken. Man kann aber vielleicht auch, und das war ein anderer Gedanke, der mir kam, wo du auch gerade über das Delivery gesprochen hast, daran denken, es gibt ja Dienstleister oder Menschen, die jetzt nicht so gern Vertrieb machen. Also könnte man theoretisch auch als Geschäftsstrategie auswählen. Man sucht sich ganz gezielt sogar Unternehmen, die wirklich mit MSPs arbeiten und professionalisiert eher die Recruiting-Seite und hält die Vertriebsseite eher in der Form überschaubar, dass man zwar Kontakte zu den MSPs pflegt, aber eigentlich wirklich aktiv vertriebsseitig gar nicht so stark rausgeht. Also ich muss jetzt mal blöd fragen, gibt's sowas? Ich glaube ja, oder? Dass es Unternehmen als Strategie wählen, gezielt auch an große Unternehmen ranzugehen, die MSPs haben, um dort eigentlich ja ihre Delivery, ihr Recruiting darauf auszurichten, schnell zu sein, professionell zu sein, Anteile eben entsprechend auszubauen, anstatt jetzt auf KMU in die Fläche zu gehen und dort Vertrieb und Recruiting 360 Grad zu machen.
Kann ich gerne mal antworten, Simone. Ich hab noch ein paar Marktdaten, aber wir müssen mal gucken wegen der Zeit. Aber jetzt erstmal auf diese Frage.
Passt beides, ja.
Genau, tatsächlich gibt es viele Unternehmen, die oder Staffing Companies, die tatsächlich intern auf sogenannte Large Recruiting Modelle gehen, also Large Volume, Large Recruiting, Central Delivery. Also solche Begrifflichkeiten werden immer mehr, indem sie die Zentralisierung von Recruiting-Hubs forcieren, also immer mehr aufbauen. Und das sind dann Modelle, wo du nicht 180 Grad Recruiting hast, also auch wenn es um Sourcing geht, aber auch bis zu 270 Grad. Das heißt, du hast dann Recruiting Consultants oder Spezialisten, die diesen Recruiting-Prozess bis hin zum Kunden bringen, aber diese Kunden dann keine richtige Akquise erfordern. Also du bist dann nicht auf der Sales-Seite, sondern du hast dann halt den End-to-End-Prozess zu einem zu einer VMS, zu einem MSP, wo du wirklich den Fokus auf Recruiting legst, um einfach, und darüber haben wir jetzt schon vor ein paar Minuten gesprochen, um möglichst schnell zu sein. Ne? Wenn ich über Tempo der Freelancing spreche, also wirklich, da geht es um Geschwindigkeit und um Qualität. Und es gibt immer mehr Companies, die das weltweit auch forcieren und auch wirklich diese Central Delivery Ansätze hochskalieren, weil du mit diesen, ne, du gehst auf Kernkompetenzen, also auf Profile, auf Skills, die du präventiv siehst und dann auch gezielt aufbaust, weil du die dann auch skalieren kannst über mehrere MSPs. Ne? Also wirklich um rare Skills, die kann man dann wirklich über mehrere Kunden dann auch besser handeln. Und das sehe ich tatsächlich immer mehr gegeben. Und ist auch wichtig aus meiner Sicht.
Du wolltest ja noch ein paar Zahlen hinterher schieben.
Naja, also wir haben ja auch jetzt, Christopher hat auch Staffing Industry Analyst angesprochen. Also wir sehen auch allein, also ich wollte nur mit Umsatz noch, wir haben gesehen, dass jetzt heute schon knapp über 180 Milliarden Euro Umsatz erzielt wird. Das ist ein, ja, ein Wachstum von, also seit der Pandemie von über 25%. Also, wobei alleine 60% des MSP-Umsatzes nach wie vor aus den USA kommt. Aber 33% immerhin aus EMEA. Also wir sehen da einfach zwischen 10 und 13% Wachstum. Das bedeutet, es ist ein signifikantes Wachstum in dem Bereich. Also wir sprechen, wie gesagt, über eine Prognose bis 2027 von bis zu 400, also über 400 Milliarden Euro Umsatz, was über diese Verbindung Managed Service Providing und Contingent Workforce stattfindet. Also sein Markt, was definitiv wachsen wird. Deswegen die erste Frage, die du gestellt hast, Simone, ist richtig und wichtig, zu sagen, wie stelle ich mich auf, um einem MSP in zukünftig auch gerecht zu werden in der Belieferung.
Ja, spannende Gedankenansätze. Vielen Dank und auch ganz tolle Gesprächsdisziplin, muss ich sagen. Es ist immer eine Herausforderung, mit drei Personen im Podcast zu sein, aber ihr macht es fantastisch. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt einfach so langsam gern in die Zielgerade einbiegen. Nichtsdestotrotz an euch auch nochmal die Frage stellen, was gibt es denn noch zum Thema, was ihr noch gern loswerden möchtet, Gedanken, die wir noch nicht diskutiert haben, irgendwas, was noch offen ist, Christoph.
Ja, also was will ich noch anmerken? Mir ist es wichtig, dass wir auch mit Staffing-Unternehmen offen, ehrlich umgehen, dass die Staffing-Unternehmen auch auf uns zukommen und sich mit uns unterhalten, wie man zusammen eben auch das Beste für den Kunden leisten kann. Was mir auch wichtig wäre in der Zukunft, ist, dass wir klarer über Begrifflichkeiten sprechen. Die Internationalen sprechen gerne von Contingent Workforce, was in Deutschland heißt Arbeitnehmerüberlassung und Freelancing Contracting in einem Setting zusammengefügt, also Budget oder temporäre Arbeit. Und dass wir in Deutschland, sage ich mal, das auch übersetzen, was bedeutet es eigentlich für uns und dass wir die Industrie MSP, aber auch die Industrie RPO, also wo es um Direct-Besetzungen geht, nach vorne entwickeln, weil ich bin davon überzeugt, dass der deutsche Markt hier echt noch riesige Wachstumsperspektiven hat und riesige Hebel hat, auch für unsere Kunden und für Kunden von Staffing-Unternehmen. Das ganze Thema zu professionalisieren, zu verschnellern, eine bessere Transparenz zu schaffen, ja, und die besten Talente gewinnen zu können. Ich würde mich freuen, wenn wir da mehr in den Austausch kommen und dieses Geschäftsmodell weiter zusammen entwickeln, denn der Markt ist groß genug.
Ja, von meiner Seite würde ich nur ergänzen, also erstmal, ja, nochmal von meiner Seite vielen Dank für die Zeit. Es war ein spannender Austausch und ich glaube, am Ende sitzen wir alle in demselben Boot. Ne? Wir sitzen alle im Bereich Recruitment, in der Recruitment Industry. Wir haben einen Auftrag für Deutschland, für die Industrie, am Ende den richtigen Talent zum Einsatz zu bringen. Ja, und um diesen Talent geht es. Also wir sehen einfach mit der demografischen Entwicklung und Jobs of the Future, wir sehen einfach viel, viel Bewegung, und Deutschland kann so viel besser sein, wenn wir hier innovative Ansätze fahren. Und darüber haben wir über ein paar strategische Produkte heute gesprochen. Das dient der Innovation, und es dient auch, oder es ergibt dann auch die Möglichkeit für Kunden, für Industrien in Deutschland schneller zu werden, besser zu werden, und die richtigen Talente einzukaufen. Und das braucht es am Ende des Tages. Also alle gemeinsam in dieser Industrie können wir gemeinsam besser werden. Und da freue ich mich in diese Professionalisierung, in der Innovation und Digitalisierung, also alles, was auf uns zukommt, gemeinsam mit Blick auf den Markt zu kämpfen, die Fahne hochzuhalten und den Markt weiter auszubauen.
Schön, also dem bleibt fast nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben, glaube ich, mit der Podcast-Folge auch unseren Teil dazu beigetragen, dass man sich noch mehr auch für diese Themen öffnet, auch für die flexiblen Recruiting-Lösungen im Sinne unserer Kunden und Kandidaten natürlich auch öffnet. Und in dem Zusammenhang nur noch mal ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr seid beide auf LinkedIn vertreten, wenn ich das richtig sehe. Also ich lade jetzt einfach mal ohne Gruß jetzt, um Einverständnis zu fragen, die Zuhörer ein, wenn es Fragen, Kommentare, Anmerkungen gibt, an die beiden Gesprächsbeteiligten heute. Nehmt gern Kontakt über LinkedIn auf. Ich denke, dass beide offen sind dafür, dann die Fragen, Rückmeldungen auch zu beantworten, oder?
Absolut.
Gerne. Sehr, sehr gerne.
Perfekt. Dann ganz herzlichen Dank und bis ganz bald.
Dankeschön, Simone.
Dankeschön.